Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Freude. Besinnung und Stille sollen uns die Freude nicht rauben, weder aus unseren Herzen noch von unseren Gesichtern. Und heute Morgen habe ich noch so wenig auf Ihrem Gesicht sehen und leuchten sehen von Freude und Lachen. Ich möchte Ihnen darum gerne eine Geschichte weitergeben, die mir Schwester Ursula in der vergangenen Woche erzählt hat. Und sie steht in einem Zusammenhang mit dem Text, den wir nachher hören werden. Ein Afrikaner besuchte seinen Freund, der gerade dabei war, seinen Acker abzuernten. Und als er diesen Acker in der reichen Ernte sah, dann sagte er zu seinem Freund: Wie hat doch Gott diesen Acker so reich gesegnet? Ja, sagt der Freund, du hättest ihn aber noch mal sehen müssen, diesen Acker, als Gott ihn noch alleine hatte. In Matthäus 25 steht auch eine Begebenheit, in der zum Ausdruck kommt, wie Gott uns braucht. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und vor ihm werden alle Völker versammelt werden und er wird sie voneinander sondern, wie der Hirt die Schafe von den Böcken sondert. Und die Schafe wird er zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mich getränkt. Ich war fremd und ihr habt mich beherbergt. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und haben dich gespeist, oder durstig und haben dich getränkt? Wann sahen wir dich als Fremden und haben dich beherbergt oder nackt und haben dich bekleidet? Wann sahen wir dich krank oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, wie fern ihr es einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Dies ist nur die erste Hälfte der Geschichte. Der zweite Teil ist im Wortlaut fast gleich. Nur endet er mit der gegenteiligen Aussage: Was ihr mir nicht getan habt, was ihr nicht getan habt einem dieser geringsten meiner Brüder, das habt ihr auch mir nicht getan. Liebe Gemeinde, auf den ersten Blick könnte man den Eindruck gewinnen, dass man sich den Himmel mit guten Werken verdienen könnte. Es ist auch nicht zu leugnen, dass die Taten eines Menschen über sein Leben entscheiden. Was ein Mensch tut und oder lässt, ist wesentlich für Zeit und Ewigkeit. Nicht auf die guten Vorsätze kommt es an, auf die gute Meinung, auf die christliche Überzeugung, sondern auf das Tun und Lassen. Die Worte Christi wollen uns zweifellos den Weg in das Himmelreich öffnen. Und dieser Weg ist sehr einfach. Aber er scheitert offenbar bei vielen Menschen an der Gesinnung ihres Herzens, an der Blindheit ihrer Augen. Er scheitert daran, dass sie ihn nicht sehen. Andere haben ihn auch nicht gesehen und kommen dennoch in Gottes Reich. Und das Geheimnis ist, dass die einen mit ihrem Herzen etwas sahen und taten und die anderen nicht. Der Weg ist so einfach in unserem Text beschrieben. Hungrigen zu essen geben, Durstige tränken, Fremde beherbergen, Nackte kleiden, Kranke besuchen, sich um Gefangene kümmern. Wenn wir das von unserer heutigen Perspektive her sehen, dann öffnet Ihnen das für Ihr Berufsleben und den Himmel erfreuliche Perspektiven. Sie könnten sich also im Bereich eines Restaurants betätigen oder in der Hotellerie oder in der Bekleidungsindustrie oder im Spitalwesen oder auf dem Bereich der Fürsorge. Und damit ihr ganzes Leben einsetzen und sich den Weg bereiten in das Reich der Himmel. So einfach ist es wieder nicht. Damals waren diese Handlungen für viele Menschen existenziell. Ob man etwas zu essen bekam in einem Augenblick, zu einem bestimmten Zeitpunkt, mochte entscheiden über Leben und Tod eines Kindes, eines Erwachsenen, einer Familie. Ob man in einer Gegend der Welt, in der die Wüsten sozusagen bis vor die Haustür kommen, in einem entsprechenden Zeitpunkt ein Glas Wasser bekam, mochte entscheiden über Leben und Tod. Was es damals hieß, ein Fremder zu sein, kann man heute nur noch ahnungsweise nachempfinden, wenn man zum ersten Mal in seinem Leben in eine Großstadt kommt, in eine Weltstadt, nicht Zürich, in eine Millionenstadt und das Gefühl hat, in dieser Riesenmasse von Menschen allein zu sein, unterzugehen, als Fremder, die Sprache nicht versteht. Was es bedeutete damals, keine Kleider zu haben, konnte entscheiden über Leben und Tod eines Menschen. Zu frieren in den kalten Nächten, auch des Südens, von uns aus gesehen, mochte eine Frage über Leben und Tod werden. Krank sein, du meine Güte, was haben wir für eine Ahnung heute vom Kranksein damals? Vom Ausgeliefertsein. Es gab kein Spital, es gab keine Ärzte in unserem heutigen Sinne. Wer krank war und niemand hatte, der ihn pflegte, starb. Es sei denn, er war stark genug, aus der eigenen Vitalität heraus eine Krankheit zu überleben. Was es bedeutete, Gefangener zu sein damals, ist auch für uns heute kaum noch ein Begriff. Trotz allen Problemen, die auch mit unserer Fürsorge an Gefangenen und mit dem Strafvollzug überhaupt zusammenhängen. Gefangener sein bedeutete, der Willkür ausgeliefert sein. Und auch da war es so, wenn niemand einen Freund hatte, der dem Gefangenen Nahrung brachte, mochte es wohl sein, dass er im Gefängnis ganz einfach verhungerte. Wenn es niemand gab, der Interesse daran hatte, diesen Gefangenen überhaupt aus irgendeinem Grund am Leben zu erhalten, so gab es kein Gesetz, das irgendeinen Staat hätte zwingen können, Gefangene zu versorgen. Unsere Welt ist so viel anders geworden, dass wir nicht so einfach das, was hier steht, übernehmen können. Und doch, bei allem, was ich im Folgenden sagen möchte, wollen wir nie diesen ganz realistischen und wörtlichen Hintergrund dieses Textes vergessen. Das Stück Brot, das geteilt wird, das Glas Wasser, das den Durst löscht, der Raum, das Bett, das zur Herberge zur Verfügung gestellt wird, das Kleidungsstück, das einem anderen hilft, ihn kleidet, der Besuch bei einem Kranken oder bei einem Gefangenen. Ganz einfach wörtlich so, wie es hier steht. Darüber hinaus aber müssen wir uns beschäftigen mit der Welt, in der wir leben, mit ihren Institutionen, die so darauf bedacht sind, all die Bedürfnisse der Menschen systematisch zu erfüllen und wenn möglich aus der Welt zu schaffen. Wir müssen, wenn wir diesen Text lesen, auch über unser persönliches Leben, über die einzelnen Begegnungen mit Bedürftigen hinaussehen und die weltweite Bedürftigkeit sehen, vor allem was die Frage von Hunger und Durst in der Welt angeht. Die Fragen des Überlebens. Und wenn Jesus heute leben würde, hätte er bestimmt noch einen Aspekt hinzugefügt, obwohl, wenn man näher nachdenkt, er in diesem und jenem seiner Worte enthalten ist. Es ist die Frage nach der Möglichkeit zu arbeiten. Wie Sie wohl wissen, war gestern der Tag der Menschenrechte. Und das Recht auf Arbeit ist erkannt worden als eines der Grundrechte der Menschen und damit auch als eines der Grundbedürfnisse aller Menschen. Es genügt nicht, einem Menschen zu essen und zu trinken zu geben. Es ist auch notwendig, ihm Arbeit zu geben, damit er sein Essen und Trinken und Wohnen verdienen kann. Und manchmal ist dieses Recht und damit dieses Bedürfnis zu füllen noch wichtiger, als dass man ihm Wohnung und Kleidung gibt. Heute Morgen wollen wir versuchen, im Raum dieses einfachen, persönlichen Lebens zu bleiben und fragen, was dieses Wort für mich bedeutet. Wir wollen die zweifellos sehr, sehr wichtigen, aber auch sehr komplizierten Aspekte des weltweiten Bedürfnisses nach Hunger zurückstellen und fragen nach den Beziehungen, die wir haben. Die Beziehungen, in denen wir als Einzelne diese Worte Jesu leben und erleben. Und ich bin gewiss, wenn sie Eingang finden in unser Leben, werden sie Auswirkungen haben weit über unser Leben und die Grenzen unseres Landes hinaus. Der Weg in das Himmelreich ist einfach, habe ich Ihnen gesagt. Er geht über ein Gefälle. Alles, was nach unten geht, geht relativ einfach. Den Berg hinauf zu klettern ist viel, viel mühsamer, als hinunter zu gehen. Und nun scheint es so zu sein, dass Jesus sagt, es ist so einfach, in das Reich Gottes zu kommen, denn es geht über das Gefälle der Bedürftigkeit, des Teilens, des Mitteilens. Das scheint aber für manche Menschen ein sehr steiler Berg zu sein. Manche Menschen fällt das Gewinnen, für sich Gewinnen, das Zusammenraffen und Zusammenhalten scheinbar viel leichter und fast in den Schoß. Während das Teilen einer Bergwanderung gleicht, mühsam und schwer. Natürlich nur wer hat, der kann geben. Und darum ist es zweifellos ein entscheidender Aspekt des normalen Lebens, zu erkennen, was man hat und zu arbeiten, damit man hat. Zu entdecken, was einem anvertraut ist und seine Lebenskräfte einzusetzen. Aber haben, wofür? Sein, für wen? In der Frage des Teilens und des Mitteilens unseres Lebens entscheidet sich Zeit und Ewigkeit. Wir können uns beispielsweise als Gemeinde nicht darüber beklagen, dass wir keine Kontakte hätten. Jeder von Ihnen, der in diesem Raum sitzt und regelmäßig hierher kommt, kann sich nicht darüber beklagen, dass er keine Kontakte habe. Und dennoch kann man hierher kommen, mit Namen bekannt sein und häufig Menschen und viele Menschen sehen und oft der Frage begegnen und auf sie antworten, wie geht es dir? Und doch verhungern. Allein bleiben. Nicht, weil da nichts wäre, was gegeben wird. Eine Fülle ist da, die gegeben wird, in vieler Hinsicht. Sondern, weil das, was geteilt wird, nicht ins Innere gelangt. Nicht mein Innerstes erreicht. Und vielleicht das, was ich teilen will, den anderen nicht erreicht. Dass etwas wie ein Block in meinem Leben ist, im Geben und Nehmen. Dass dieses Gefälle, von dem Jesus spricht, dieses einfache Mitteilen, einfach nicht geschieht, nicht gelingt. Dass da Barrieren sind, dass Hindernisse sind, die zu überwinden uns unendlich schwerfallen. Wollen wir den Worten Jesu nachgehen und dabei unser Innerstes offen halten für seine Eingebungen und Gedanken, so wie jeder von uns es jetzt braucht, als eine Ermutigung. Mein Wunsch ist, dass meine Worte und Gedanken in Ihnen eine Art Inspiration auslösen, die Gott Ihnen geben möchte, indem er Ihnen, jedem Einzelnen, auf seine Weise zeigen will, wie diese Barriere überwunden wird, zu seinem Heil und Leben. Die Verheißung des Himmelreiches liegt nicht auf der Beseitigung misslicher Umstände und Verhältnisse. Die Verheißung des Himmelreiches nach diesem Wort liegt jetzt nicht darauf, dass wir Probleme abschaffen, sondern die Verheißung des Himmelreiches liegt auf einem Vorgang, auf einem Teilen, einem Mitteilen lebenswichtiger Güter. Und an keiner Stelle ist hier von irgendeinem Luxus die Rede. An jeder Stelle ist hier von den Grundbedürfnissen des menschlichen Lebens die Rede. Nahrung, Kleidung, Wohnung, Freiheit, Gemeinschaft. Wollen wir uns einzelne Aspekte ein wenig anschauen, damit sie Farbe bekommen, damit sie irgendwo praktisch werden für unser Bewusstsein. Unser Problem ist nicht das Essen. Vielleicht ist das Essen unser Problem. Aber wenn wir vom Essen als unserem Problem sprechen, dann nicht, dass wir nichts hätten. Das große Problem ist dann, was wir essen. Aus der Fülle, was uns schmeckt, was uns gut tut und dass wir ja nicht zu viel essen. Ein großes Problem ist zweifellos, dass viele Menschen zu viel essen müssen. Sie können nicht anders. Aber warum? Darum, weil in ihnen trotz allem Essen etwas leer bleibt. Und weil das Wort Jesu sich damit erfüllt und uns praktisch wird, dass der Mensch nicht von Brot und dazu allein lebt. Dass im menschlichen Leben ein Hunger liegt, der mehr ausdrückt als ich will satt werden für diesen Tag. Ich möchte damit nicht überdecken, dass Sie gelegentlich einem Menschen begegnen können, der jetzt etwas zu essen braucht. Und wenn Sie eine so seltene Gelegenheit einmal erleben, dann ist es eine Sternstunde Ihres Lebens und dann bitte beherbergen Sie diesen Engel und geben Sie ihm zu essen. Ich schätze mich glücklich in meinem Leben, wenn mir ein Mensch begegnet und er sagt, ich habe Hunger. Es ist sehr schön, einem Menschen zu essen, geben zu können. Aber der Mensch lebt nicht von Brot allein. Der menschliche Geist hungert nach mehr. Und da ist die Frage, ob ich diesen Hunger entdecke in mir selbst. Niemand weiß, wie einem Hungernden zumute ist, der nie in seinem Leben gehungert hat. Und darum wünsche ich einem jeden von uns eine Situation des Fastens beispielsweise, damit wir dieses Gefühl, Hunger zu haben, wirklich Hunger zu haben, wieder lernen. Aber es gibt diesen anderen Hunger, der tiefer ist in meinem Leben, und den entdecken, ihn aufdecken lassen, ihn spüren und zu erleben, wie Gott diesen Hunger stillt. Was ist dieser Hunger? Es ist nicht so einfach, ihn mit ein paar Sätzen zu umreißen. Es ist ein Hunger des Geistes nach Nahrung. Nicht umsonst wollen Menschen lesen. Nicht umsonst greifen sie heute nach Literatur, die ihnen Nahrung für die Seele verspricht. Nahrung für den Geist verspricht. Religiöse Literatur geht gut heute. Literatur, die etwas verspricht von der Erfüllung des Lebens. Zweifellos kauft man sich da oft Steine ein statt Brot. Aber wovon werden Menschen satt? Wir sind überzeugt, das Wort Gottes ist es. Wir sind überzeugt, die Bibel in nie gekannten Auflagen. Aber auch das kann Steine sein und kein Brot. Oder haben Sie noch nie vor Ihrer Bibel gesessen und sie hat Ihnen nichts gesagt, weil Sie nicht wussten, wo Sie sie aufschlagen sollen? Und wenn Sie sie aufschlugen, kam Ihnen das ganze Gesetz entgegen. Alles, was Sie sollten und doch nicht können, alles, was Sie sein sollten und doch nicht sind, Sie haben sie wieder zugemacht, weil Ihre hungrige Seele nicht satt wurde. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das durch den Munde oder aus dem Munde Gottes geht. Und Gottes Wort ist ein lebendiges Wort, das Fleisch und Blut werden will in Menschen. Gottes Wort nehmen wir in uns auf durch Menschenwort. Gottes Wort geht durch unser Leben. Auch das Bibelwort ist Menschenwort. Und es wird und muss gesprochen werden heute von Menschen. Und durch Menschen spürbar werden, sichtbar werden, fühlbar werden, hörbar werden. In einer Sprache, die das hungrige Herz aufnehmen kann, die ihm zur Nahrung werden zum Leben werden. Das Wort, das Gott spricht, ist reich und vielfältig. Und es ist das Wort, das entdeckt, das das menschliche Herz aufdeckt, seine Bedürfnisse erschaut, zu ihm steht. Es ist das Wort, das dem Menschen das Ich gibt und ihn sich erleben lässt als ein Du von Gott her, ernst genommen und nicht missbraucht. Ein Ich, das sein und werden darf in dem Gegenüber des göttlichen Du. Das Wort, aus Gottes Mund gegangen, Fleisch und Blut geworden in dem, dessen Geburt wir in diesen Tagen feiern. Es will Fleisch und Blut werden, in deinem und meinem Leben. Und so will dein und mein Leben geteilt und mitgeteilt werden, mit meiner ganzen Existenz mit Menschen. Rechenschaft geben von dem Glauben, der in dir ist. Sehen Sie, das heißt nicht einfach, dass Sie sagen, ich bin ein Christ. Es mag Lebenssituationen geben, in denen es richtig ist zu sagen, ich bin ein Christ. Aber davon kann noch kein Mensch leben. Irgendwo muss ein Mensch spüren, was das heißt, dass du ein Du bist im Gegenüber Gottes. Wer du bist. Und dass dieses Du sich nicht eine Burg baut mit hohen Zinnen, einem tiefen Graben und einer Sicherheit, zu der niemand zukommt und auch niemand rauskommt. Sondern dass dieses Du ein Leben ist, dass es wagt, sich mitzuteilen. Lasst uns noch ein Stück weitergehen zu ein, zwei anderen Dingen, die Jesus genannt hat. Er spricht von der Kleidung. Sie wissen, dass mit unserer Kleidung das Ansehen zusammenhängt. Nacktsein ist nicht unser Problem. Es wird ja keiner so auf die Straße gelassen. Das ist völlig undenkbar. Kleidung ist auch nicht unser Problem. Massenhaft. Beginnen Sie eine Kleidersammlung und dann haben Sie ein Transportproblem. Nein, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, was für eine Kleidung? Eine Kleidung, in der wir uns wohlfühlen. Eine Kleidung, in der wir uns selber sind. Die Art zu kleiden, viel mehr als wir ahnen. Sie macht unser Ansehen aus. Wollen Sie in geschenkten Kleidern herumlaufen? Sie sagen, Ihre Kinderkleidung sei so teuer. Es gibt massenhaft Kinderkleidung. Aber die Kleidung wollen Sie doch Ihrem Kind selber aussuchen. Sie bekleiden Ihr Kind. Und Sie wissen, dass es ein großes psychologisches Problem ist, wenn man als drittes Kind dauernd die Kleider der älteren Geschwister hat auftragen müssen. Also kein Problem der Nacktheit, sondern ein Problem des Eigenhaben, mein Sein. Mit der Kleidung hängt das Ansehen eines Menschen zusammen. Gehen wir noch einen Schritt über das Äußerliche hinaus, wie ich einen Menschen ansehe und wie er sich selbst ansieht. Wo ein Mensch sich seine Blößen gibt und wie ich ihn dann ansehe. Ob ich einen Menschen, der sich Blößen gibt, bekleide mit Ansehen oder ihn aufgrund seiner Blöße verachte, mich über ihn erhebe. Wir können einander bekleiden durch Ansehen, einander damit Würde geben und Achtung und Schutz. In einer Welt, in der man sich in der Öffentlichkeit in alles einmischt, in jede Intimsphäre, in der die Menschen, wenn sie einmal im Interesse der Öffentlichkeit sind, ausgezogen werden, braucht es Menschen, die Kleidung geben, das heißt Ansehen geben, schützen. Menschen, die nicht einfach alles wissen wollen und glauben, sie seien nur dann informiert, wenn sie alles wissen, sondern Menschen, die auch mit Nichtwissen wollen, schützend achten, hochachten. Es gibt eine Möglichkeit, einander Kleidung zu geben, die wärmt, die Würde gibt, die Selbstachtung gibt. Noch ein Wort zu der Wohnung, zu der Herberge. Das Wort Jesu bedeutet nicht, dass sie aus ihrer Wohnung ein Hotel machen oder eine Jugendherberge. Oder dass sie einem Freund eine Art Daueraufenthalt gewähren, bis er vielleicht nach Monaten oder gar nach Jahren selbst auf die Idee kommt, wieder auszuziehen. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen, wo dieses Raumgeben augenblicklich entscheidend sein kann für einen Menschen in einem ganz praktischen Augenblick. Sie sitzen hier in dieser Kapelle und es kommt ein Mensch, der einen Platz sucht und er fühlt sich fremd. Und ob Sie ihm Raum gewähren und wie Sie ihm Raum gewähren, kann augenblicklich in ihm das Gefühl der Fremdheit verstärken oder überwinden. Das Bewusstsein, ich sitze da und da sitze ich immer sonntags. Das Bewusstsein, ich sitze gerne da, an diesem Ort. Das Bewusstsein, ich habe jetzt meine Andacht und meine Stille und der kommt zu spät, der soll sehen, wie er einen Platz bekommt, mag sehr wohl Fremdheit verstärken. Aber das Raumgeben kann die Fremdheit überwinden. Einem Menschen ein Stück Raum geben, jetzt, in dieser Situation, ist ein Raumgeben für Gottes Gegenwart. Sie können sich selbst überlegen, was das heißt, bis hinein in die Bezüge unseres Landes hinein, die Begegnung mit dem Fremdling, mit dem Neuling, mit dem Anderen. Und noch ein Gedanke zu dem Gefängnis. Hier steht nichts von Befreiung. Hier steht nichts davon, geht in die Gefängnisse und macht die Leute frei. Aber wer gefangen ist, ist isoliert, ist abgeschnitten vom Leben. Und es bedeutet für ihn Freiheit, wenn einer zu ihm kommt aus der Freiheit. Es bedeutet, ich existiere noch für dich, ich existiere noch für die anderen. Du bist für mich Leben und Überleben, du bist für mich Hoffnung. Wer den Gefangenen besucht, zu ihm kommt, drückt für ihn Freiheit aus. Und jetzt rede ich nicht von den Menschen in der Anstalt in Regensdorf, nicht nur von ihnen. Ich rede jetzt auch von den Gefangenen, die gefangen und befangen sind in ihrer Handlungsweise, in ihrer Denkweise, die gefangen sind in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, irgendwo stehen geblieben sind, in einem Gefängnisleben. Und was bedeutet es, wenn einer zu ihm hingeht, in seine Denkweise, in seine Begrenzung, aus seiner Freiheit heraus zu ihm kommt und ihm Nähe bezeugt? Wann sahen wir dich, haben diese Menschen gefragt. Die, die gehandelt haben und die, die nicht gehandelt haben. Die einen haben gesagt, ja, wenn wir gewusst hätten, dass du Herr das bist, ja, dann hätten wir ganz anders gehandelt. Warum hat Jesus wohl diese Geschichte erzählt? Ob es wohl richtig ist, wenn wir uns vorstellen, dass er in den Menschen ist, die um uns sind? Ob es ihnen gelingt, sich jetzt vorzustellen, dass der Mensch, der neben ihnen sitzt, dass Christus in ihm ist? Ich weiß nicht, ob es ihnen gelingt, aber suchen Sie einen Menschen der Niedrigkeit, einen Geringeren. Suchen Sie einen Menschen, zu dem Sie ein Gefälle hinfühlen, egal auf welcher Ebene. Und dann mögen Sie annehmen, dass er in ihm ist. Es geht nicht darum, dass Sie über diesen Menschen Macht ausüben, sondern dass Sie ihn behandeln als ein Kind Gottes. Die Menschen, die gut sind zu meinen Kindern, tun mir Gutes. Der Lehrer, der mein Kind liebt, liebt mich. Der, der sich meines Kindes erbarmt, der erbarmt sich über mich. Wer sich über Gottes Kinder erbarmt, wer zu Gottes Kindern gut ist, ist gut zu Gott und mag mit Freude und Staunen entdecken, dass er selbst Gottes Kind ist. Amen. Du bist zu uns gekommen in dieses Leben und hast uns das Reich der Himmel nahegebracht, den Lebensstil der Ewigkeit in deinem Leben. Du hast uns Weiten geöffnet, Türen geöffnet, weil du unser Leben willst. Du willst nicht, dass wir umkommen im Hunger und Durst, in der Kälte und Fremdheit, in Krankheit und Gefangenschaft dieses Lebens. Du willst, dass wir heil werden, um in dein Reich einzugehen, dass wir den Lebensstil der Ewigkeit gewinnen. Wir danken dir für die Chance unseres Lebens und wir bitten dich um die Unbewusstheit des Herzens, das nicht kalkuliert, sondern handelt, so wie du ihm Weisung gibst, weil du darin wohnst.